Liebe Geschwister und Freunde, Gäste, ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Und zuvor möchte ich, dass wir nochmal aufstehen und beten. Herr, danke, Jesus, dass du der Mittelpunkt bist. Herr, danke, dass du gesagt hast, du möchtest bei uns sein, wo zwei und drei sich versammeln. Jesus, und das möchten wir dich bitten, dass wir nicht ohne dich hier sind, dass wir uns nicht unterhalten, aber dass wir dich hören. Hab Dank, Jesus, für dein Wort, das lebendig ist. Hab Dank für dich selbst, dass du uns eine Speise bereiten willst. Hab Dank, dass du das Brot des Lebens bist. Jesus, öffne uns die Herzen, noch mir. Rede, Herr, du zu uns, mach du dich groß. Amen. Amen. Gott sieht uns, wen sehen wir? Oder Gott sieht dich, wen siehst du? Eigentlich, als ich darüber nachgedacht habe, dann wusste ich nicht, wo anfangen, wo angreifen, wo packen. Und mir geht es dann so, dass ich dann, wenn der Herr mir nicht was schenkt, und dann kann ich das nicht. Ich bin dann tagelang, nächtelang am Bitten, Herr, schenk du ein Gedanke, schenk du ein Wort. Was ist für uns wichtig? So ein wichtiges Thema. Wir haben ja die ganze Zeit jetzt vieles gehört, wie Gott uns sieht. Und jetzt geht der Fokus, Gott sieht uns, wen sehen wir? Wie geht es jetzt weiter? Und da möchte ich eine ganz bekannte Geschichte lesen aus Markus 8. Wenn jemand seine Bibel dabei hat, darf er sie gerne aufschlagen. Markus Kapitel 8, die ersten 10 Verse. In jenen Tagen, als eine große Menschenmenge dort war und nichts zu essen hatte, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen: Mir tun diese Menschen leid, denn sie halten nun schon 3 Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie nach Hause gehen lasse, ohne dass sie gegessen haben, werden sie auf dem Weg verschmachten, denn einige von ihnen sind von weit her gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen? Und er fragte: Wie viele Brote habt ihr? Sie sagten: 7. Und er gebot der Menschenmenge, sich auf der Erde zu lagern. Dann nahm er die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie austeilten, und sie teilten sie der Menschenmenge aus. Und sie hatten einige kleine Fische, und er dankte und ließ auch diese vorliegen. Sie aßen aber und wurden satt und hoben die übrigen Brocken auf, 7 Körbe voll. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten, und er entließ sie. Und gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und kam in die Gegend von Dalmanuta. Bis dahin. Dieser Abschnitt fängt an mit diesen Worten: In jenen Tagen. Was waren das für Tage? In jenen Tagen. Markus, der das Evangelium hier schreibt, und er beschreibt die Seite des Herrn Jesus als der vollkommene Diener. Wir haben hier 4 Evangelien, und jeder Evangelist hat seinen Schwerpunkt. Und Markus, der vollkommene Diener. In jenen Tagen, als er, der von früheren Zeiten als der Fels mitwandelte, auf den die ganzen Propheten hingewiesen haben. Er, der das Vorbild, das Beispiel ist, das Abbild. Er, der Engel des Herrn, er im Alten Testament. Jetzt ist er Mensch geworden. Das Wort wird Fleisch. Er ist Person. Gott wird Mensch. Und das schreibt auch Jeremia im Alten Testament, in der Prophezeiung, Jeremia Kapitel 33. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit aufgehen lassen, und er soll Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In jener Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen. Und man wird sie nennen: Der Herr unserer Gerechtigkeit. In jenen Tagen. Und das waren diese Tage. Der Herr hatte hier 3 Jahre. Und ich habe mir schon oft das gedacht: Wenn ich jetzt wüsste, ich habe jetzt hier auf der Erde so und so viel Zeit, eine begrenzte Zeit, dann nutze ich das doch ganz anders aus. Und der Herr ist ein Mensch, hat eine Aufgabe, ein Mann mit einer Mission. Die Leute kommen zu ihm und sie werden geheilt. Er nimmt sich Zeit für jeden Einzelnen. Das ist keine Massenheilung, wie man manchmal sieht heute. Es fallen nicht die Leute reihenweise um. Es geht eine Kraft von ihm aus. Er ist müde. Und nach 3 Tagen, in dieser Zeit, nach 3 Tagen stellt der Herr fest. Und er ruft die Jünger und sagt es ihnen. Er teilt sich mit. Der behält es nicht für sich selbst. Da denke ich an das Beispiel, wo Gott sagt zum Abraham, ich werde Abraham nicht vorenthalten, was ich vorhabe. Er könnte hier auch ganz anders umgehen. Der könnte hier auch Steine zu Brot machen. Oder er könnte hier die Wachteln kommen lassen. Oder er könnte hier auch regnen lassen. Manna vom Himmel. Oder er könnte hier ganz anders wirken. Er, der Fels, der mitwandelte im Alten Testament. Hat er nicht gewusst, wo die Leute hingehen? Eine wüste Gegend, ein wüster Ort. Und er ruft die Jünger zu sich. Er teilt sich mit. Er teilt seine Gedanken mit. Und sagt zu ihnen, mir tun diese Menschen leid, denn sie halten nun schon 3 Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Haben das die Jünger nicht gesehen? Ist es denen nicht aufgefallen? Nach 3 Tagen, wenn du nichts gegessen hast, dann merkst du das schon. Wenn wir jetzt heute Morgen hergefahren sind und wir haben nicht gefrühstückt und wenn jetzt hier auch kein Mittagessen wäre, Hunger macht bekanntlich böse, Hunger macht aggressiv. Nach einem halben Tag würden wir hier schon meckern. Und der Friedensfürst ist unter ihnen und sie hören ihn. Und die 3 Tage gehen rum und der Herr sieht das. Bei allem Betrieb und bei allem, bei der ganzen Volksmenge, bei der Masse, bei über 4.000 waren bestimmt 10.000 da. Der Herr sieht. Es heißt auch, und es sind einige von weit hergekommen. Sie haben einen weiten Weg. Manchmal kann man sich hier schon verlieren, wenn der Saal hier voll ist. Es wird vieles unpersönlich. Es wird vieles so, ja, man geht unter in der Masse. Und der Herr, er sieht den Einzelnen. Wenn ich jetzt so nachdenke, wie hat der Herr den Menschen gesehen? Manch einer hat vielleicht den Zachäus als einen Verbrecher angesehen. Und Jesus sagt, steig herab, in diesem Hause ist Heil widerfahren. Sollte nicht der Sohn Abrahams, er sieht in ihm einen Sohn Abrahams. Oder die Frau mit 12 Jahren, mit der Blutung, manch einer hat sie als unrein dargestellt. Und er sagt, sollte nicht diese Tochter Abrahams, oder er sieht diesen Gadarener, manch anderer hat gesagt, er ist verrückt. Er schaut ihn an und sieht einer, der schreit nach Hilfe. Und ich denke, das haben wir ein Stück weit auch verloren, dass wir sehen, hinter der freundlichen Fassade. Der Herr sieht, oder er sieht den Levi, den Matthäus am Zoll sitzen, wie er eintreibt und sagt, folge mir nach. Und er sieht einen Menschen, folge mir nach. Und so sieht er auch diese Volksmenge und sagt, es tut mir leid. Er teilt sich mit, das ist das einzige Mal im Neuen Testament, dass der Herr von sich selbst sagt, es tut mir leid, oder es berührt mich. Er sieht den Menschen nach 3 Tagen, wie er ausgehungert ist. Und mit der Zeit wissen wir, dass man sich auch gewöhnt an das Hungern. Man entwickelt ein Hungergefühl. Die ersten 2 Tage, die sind unerträglich. Irgendwann mal gewöhnt man sich auch daran. Irgendwann mal wird es ein Normalzustand. Und irgendwann mal fällt es einem nicht mehr auf. Ich bin eigentlich am Verhungern. Sehen wir das in der Gemeinde, in der Familie, dass da Leute am Verhungern sind? Und wenn ich sie nach Hause gehen lasse, ohne dass sie gegessen haben, werden sie auf dem Weg verschmachten. Denn einige von ihnen sind von weit her gekommen. Sie haben noch einen weiten Weg. Sie müssen noch viel gehen. Kurz davor war der Herr noch ist er gelaufen wegen einer einzigen Person nach Tyrus. Das liegt bei Sidon, das ist weit vom Land Israel im Nordwestgebiet. Wegen einer einzigen Person macht der Herr einen weiten Weg. Wegen einer einzigen Person geht er durch Samaria durch. Eine Person kommt nachts zu ihm und weckt ihn auf. Und bei dem ganzen Betrieb von Gemeinde, von die Stunde und die Stunde, geht manches unter. Bei der ganzen Hektik auf der Arbeit geht manches Kind unter, das in der Familie ist. Es bleibt vieles auf der Strecke. Und der Herr sagt, manche sind von weit her. Sie schaffen es nicht. Im griechischen Urtext heißt es, wenn sie verschmachten werden, sie sterben. Sie sind auf dem Weg zu sterben. Es geht nicht gut. Wenn ich sie jetzt loslasse, wenn sie jetzt gehen, sie sterben. Und er teilt es den Jüngern mit. Der Herr, und es fällt mir da so ein wunderbares Wort ein, das Apostel Paulus schreibt an die Philipper, wenn er sagt an seine Gemeinde, die er lieb hat, im Philipper Kapitel 1, Vers 6. Ich bin deshalb guter Zuversicht, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Christi. Er fängt es an und er beendet es auch. Er lässt uns nicht so. Ja, Hauptsache, sie waren jetzt hier. Nein, wie geht's weiter? Wenn sie jetzt nach Hause gehen, wie geht's weiter? Es ist noch eine lange, es ist ein langer Weg über manche Sorgenberge. Es ist noch ein weiter Weg über manche dunkle Täler und manche kommen nicht an. Und der Herr weiß es. Er, der das gute Werk angefangen hat, er wird es vollbringen. Er sieht das Volk wie Schafe ohne Hirten. Es gibt so ein schönes Lied. Mein Vater weiß, er weiß, wie lang die Reise geht. Und er teilt sich hier seinen Jüngern mit und sagt hier, mir tun diese Menschen leid. Seine Jünger antworteten ihm, wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot satt machen? Wie geschieht das? Oder woher wird irgendjemand das geben? Je nachdem, welche Übersetzung man hier liest. Wir haben hier kein Geschäft. Wir haben hier keinen Betrieb. Wie soll das geschehen? Das sind menschliche Berechnungen. Und es scheint so, dass der Herr das alles so hingelenkt hat in dieser aussichtslose Lage. Ohne Ausweg. War das ihm wohl unmöglich? Er, der im Voraus weiß, warum schickt er sie denn in diese wüste Gegend, in diese Einöde? Woher sollen wir das nehmen? Meister, du fragst hier irgendwas. Ja, wer? Und da fängt man an, dann logisch nachzudenken. Ja, vielleicht sollten wir jetzt hier ein Programm starten und dann geht's los. Und dann wird nachgedacht und dann wird organisiert. Und das Einzige, was man feststellt, wir haben ja nur 7. Woher? Wer? Wer macht es? Also wir können das nicht. Wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen? Im Alten Testament gibt es eine der ergreifendsten Geschichten beim Propheten Elisa, als die Stadt Samaria am Hungern ist. Sie fangen schon an, mit Eselsköpfe zu handeln. Sie verkaufen Taubenmist. Die Preise steigen in die Höhe und dann wird Elisa beschuldigt. Er ist schuld an dem Ganzen. Und der König Joram kommt zu ihm und möchte ihn einen Kopf kürzer machen. Und dann sagt Elisa zu ihm diese Gnadenbotschaft: Morgen um diese Zeit wird ein Gewicht Semmelmehl das kosten. Also der Preis, der fällt ins Bodenlose. Das, was heute unglaublich teuer ist, das wird morgen, wird man das hinterher schmeißen. Und ich sage mal, der Begleiter des Königs, der Soldat, der sagt, und wenn Gott auch den Himmel aufmacht und es regnen lässt, wie soll das geschehen? Das ist unmöglich. Friedrich Bullschwink sagte mal so einen Satz, unmittelbar aus den menschlichen Unmöglichkeiten erwachsen Gottes herrliche Gelegenheiten. Das, was bei uns unmöglich scheint. Das geht nicht. Ja? Das ist unsere Logik. Da können wir nicht weiter. Und der Herr sagt, wie viele Brote habt ihr? 7. Und insgeheim haben die Jünger dann gedacht, jetzt hör auf, es reicht jetzt. 7 zu 4.000. Das gibt ein kleines Stückchen, das funktioniert nicht. Und dann fängt man an zu verhandeln und fängt man an zu beurteilen. 7 unter 4.000. Hast du nicht auch schon solche Zeiten gehabt? Meister, das funktioniert nicht. Das wird niemals so klappen. Wir haben hier zwar 7, das ist unsere eiserne Reserve, das ist unser Vorrat. Was ist das für so viele? Was ist ein kleiner David gegen einen Goliath? Was ist ein Gideon mit 300 Mann gegen eine Armee der Midianiten? Was ist ein bisschen Mehl im Kart, ein bisschen Öl im Krug? Was ist das schon? Hat auch wahrscheinlich einer gedacht, als er die Gemeinde in Philadelphia gesehen hat, das ist ja eine kümmerliche Gemeinde. Da ist ja nicht viel organisiert, ist ja nicht viel strukturiert und der Herr, der in seiner Hand die Sterne hat, der mitten wandelt unter den 7 Leuchtern, er sagt, ich kenne deine kleine Kraft, ich kenne dich, der Herr kennt sie. Ist es nicht gewaltig? Er sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Du kleine Herde, es ist des Vaters Wohlgefallen gewesen. Aber nichts ist 7 und da 4.000. Und er sagt, und er gebot den Menschenmengen, sich auf der Erde zu lagern. Jetzt lagert euch mal hier. Setzt euch mal hin, in Reihen. Und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt in der Haut von den Jüngern wäre, vielleicht hat Petrus gedacht, jetzt wird es peinlich. Jetzt sollen die sich hier lagern, sie haben jetzt Erwartungen. Das geht nicht gut. Und vielleicht hat sich meiner auch irgendwo verdrückt um die Ecke und hat gesagt, jetzt blamieren wir uns, jetzt fallen wir so auf die Nase. 7 Brote, 4.000 hungrige Leute, das funktioniert nicht. Das geht nicht gut. Manchmal, wenn man so auch ein Zeugnis sagen darf, sei es auf der Arbeit oder sei es auf einer Ostfahrt oder es ergeben sich Gespräche und du hast eine Herde mit Wölfen vor dir, da denkt man auch, das funktioniert nicht. Die fressen einen auf hier. Mein Zeugnis, das ist 7 unter 4.000. Das funktioniert nicht. Da möchte man sich verkriechen. Ja, wenn jetzt ich hier jetzt mit Vollmacht wäre und wenn ich jetzt hier so die Ausbildung hätte, ja, dann ja. Aber was kann ich schon? Was sind meine 7 Brote? Und so haben wir, jeder bei uns, 7 Brote. Und wir schauen auf die und pflegen diese Brote und streicheln sie und sagen, das ist das, was ich habe, meine Brote. Aber dann führt uns Gott in die Wüste und dann ist das auf einmal gar nichts mehr da. Was habe ich schon? Und der Herr, der seine Gemeinde bauen will, er sucht sich nicht Engel aus, um seine Botschaft weiter zu sagen. Er sucht sich nicht Gewaltige aus. Er sucht sich 12 Männer aus. Und so unterschiedlich wie sie sind, ein Petrus, die beiden Donnersöhne, mit denen fängt er an. Und er nimmt sie genau in diese Not hinein, damit diese verstehen. Er hat nicht vielleicht auch im Hintergrund, als Petrus seinen ersten Brief geschrieben hat, im Kapitel 5 und sagt, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Hat er nicht manches Mal drüber nachgedacht? Damals, im heidnischen Gebiet. Da habe ich mich für meinen Meister fast schon geschämt. Und wie hat er mich dann beschämt? Als ich mit teilhaben durfte an dem Segen. Ich wollte abhauen, ich wollte mich nicht blamieren und er lässt mich teilhaben an seinem Werk. Wisst ihr, es geht ja oft uns so, denken wir, ich muss jetzt, oder die müssen ja mir dankbar sein, dass ich in der Gemeinde diene. Wenn ich nicht wäre, ja, der Apostel Paulus sagt, und wir wurden gewürdigt um des Evangeliums willen. Er lässt uns teilhaben und schickt uns in diese Nöte. Und er nimmt. Und hier kommt jetzt im Vers 6 eine ganze Reihenfolge, was er tut. Und er gebot der Menschenmenge, sich auf der Erde zu lagern. Dann nahm er, dankte, er brach und gab. Alles, was der Herr tut, er nimmt das bisschen. Er lässt sich ein auf diese kleine Kraft. Und es gibt im Chroniker gibt es ein Dankgebet des Königs David am Ende seines Lebens, wo er dann so nachdenkt und die Pläne an seinen Sohn Salomo weitergibt und nochmal so nachdenkt über das Leben. Und da sagt er im 1. Chroniker 29, Vers 14, denn was bin ich, was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel geben könnten? Denn von dir ist alles gekommen. Und von deiner Hand haben wir es dir gegeben. Du gibst uns und wir geben es dir. Von dir kommt alles. Er nimmt und gibt es den Jüngern weiter. Er nimmt das bisschen, was wir haben. Es ist nicht viel mehr, das wir bekommen. Und wenn wir diese stillen Stunden nicht haben, wenn wir dieses Empfangen nicht haben, zu Hause, in der Gemeinde, im Stillen, der Herr Jesus, er bricht hier im Stillen, wo die Masse es nicht sieht. Er nimmt es und er gibt es. Wenn wir nicht empfangen, dann können wir nicht weitergeben. Er nimmt das und dankt seinem Vater, er bricht das Brot. Ich denke mal, wenn die Jünger jetzt angefangen hätten, hier brechen, wie würden die das machen? Ich habe jetzt ein Brot und hier sehen jetzt, oh, ich kann es nicht ungefähr zählen, aber so 4000 müssten sein. Wo fange ich an? Wie breche ich ab? Wie teile ich hier? Nein, Herr, mach du es. Du brichst es. Ja? Und wenn wir dann später schauen, was übrig geblieben ist, an Brocken. Ja, es waren nicht Stückchen. Der Herr Jesus, der bricht und gibt den Brocken den Jüngern weiter. Und sie nehmen den Brocken und geben es weiter. Er spart nicht. Und sein Vorrat hört nie auf. Hat nicht Johannes dann gesagt später, und von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade, Gnade auf Gnade, immer wieder im Stillen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du mal so richtig ausgelaugt bist und gehst in einen stillen Raum oder du hast irgendwo einen Platz und du sagst, Herr, ich brauche jetzt von dir ein Brot, ein geistliches. Ich hoffe, ihr kennt es. Ich wünsche es euch, dass ihr dann bittet und er gibt ein Lebensbrot. Da sagt, Herr, meine Seele ist hungrig. Ich brauche jetzt von dir. Ich bin satt von den Gütern der Welt und von mir selbst. Und der Herr, er gibt. Und man liest im Wort und ist erquickt. Und das dürfen wir dann weitergeben. Das dürfen wir dann nicht festbehalten, sagen, das ist mein Brot. Ich darf es weitergeben. Er, der Herr, der immer diese Gemeinschaft gesucht hat mit dem Vater, der früh morgens aufgestanden ist und betete und sagt, Herr, leite mich. Was kann ich geben, wenn du nicht gibst? Welch ein Vorrecht. Wer sein Leben verlieren wird, der wird es erhalten. Wer es aber behalten will, der wird es verlieren. Im Alten Testament gab es auch Leute, die wollten das Manna konservieren. Sie wollten es behalten. Dann kamen die Würmer. Es ist schimmelig geworden. So möchten wir auch das behalten, unseren Segen, unsere schöne Gemeinde, das behalten wir, konservieren wir, bis es schimmelig wird. Der Apostel Paulus sagt an die Korinther: Dafür halte man uns für Christi Diener und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das ist ja einfach nur das, was ich bekomme. Ich gebe es weiter. Ja? Ich gebe es einfach weiter. Ja? Lassen wir uns doch füllen. Voll machen mit ihm. Und der Apostel Paulus, er sagt dann zu den Korinthern: Was hast du aber, was du nicht empfangen hast? Ja? Das hast du doch alles nur geschenkt bekommen. Deine Gaben, dein Wort. Es ist nicht das, was wir bekommen haben. Es gibt von Jim Elliot, gibt es diesen bekannten Satz, ich denke, viele kennen den: Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der abgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Manfred Siebald hat so ein Lied komponiert, das haben viele Jugendlichen haben das schon gesungen. Was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. Der Herr nimmt, er dankt, er bricht und gibt es weiter an die Jünger. Und die Jünger, die nehmen das und geben es einfach nur weiter. Und sie teilten sie der Menschenmenge aus, 7 unter 4.000. Und dann kommen auch diese kleinen Fischchen auf einmal auch zum Vorschein. Jetzt kommt noch mal ein paar Fische und die geben sie ihm auch. Sie aßen aber und wurden satt und hoben die übrigen Brocken auf, 7 Körbe voll. Welch ein Herr! Und was ist es denn, was wir weitergeben ist? Wen sehen wir in der Gemeinde, auf der Arbeit? Sehen wir die Not, die um uns ist? Oder da begnügen wir uns? Vielleicht wäre es für manchen Jünger hier besser gewesen: Herr, schick sie weg und dann essen wir die 7 Brote in der Ruhe und genießen das. Und dann haben wir hier eine wunderschöne Gemeinschaft mit uns und dir. Vielleicht wären diese Brote hier schon steinhart und verschimmelt gewesen und es hätte keiner was davon gehabt. So führt uns Gott oft in die Not, damit wir weitergeben. Paul Humburg, der bekannte Prediger, ein Zeitgenosse von Wilhelm Busch, er sagt: Ihr werdet eure paar Brote behalten und sie werden euch schimmelig werden. Ich hoffe, das ist nicht bei uns so. Ich hoffe, dass wir bei all dem Segen, den wir bekommen haben, dass wir bei all dem Segen weitergeben an unsere Geschwister, an unsere Mitgenossen. In jenen Tagen, welche Tage haben wir heute? Erkennen wir, welche Tage wir heute haben? Und dann kommt hier noch der letzte Vers. Und gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und kam in die Gegend von Dalmanutha. Gleich darauf. Wahrscheinlich hätte vielleicht noch mancher, die noch jetzt gewartet auf ein Dankeschön von der Volksmasse, oder vielleicht wäre Petrus auch froh über ein Händeschütteln. Danke, Petrus. Danke. Und ohne dich oder ohne euch, was ihr gemacht habt. Und der Jesus: Ab ins Boot, auf, weg hier, weg in die Einsamkeit mit mir. Und wieder sind sie am Rudern. in der Stille mit dem Herrn. Jetzt kommt wieder diese gemeinsame Zeit mit dem Herrn. Und so brauchen wir auch diese stille Zeit mit dem Herrn, dass wir uns füllen lassen von ihm. Und dann können wir auch weitergeben. Möge uns der Herr auch unsere Augen auftun für die heutige Zeit, dass wir nicht mit uns beschäftigen. So dieses bekannte Lied, Herr, gib Augen, die was taugen, dass man sehen kann. Denn es ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nie sehen kann. Ja, das wünsche ich mir, uns allen, dass wir bei all dem Betrieb sehen und uns beschenken lassen und das weitergeben. Amen.